Für wie relevant halten Sie das Thema Nachhaltigkeit an Hochschulen eigentlich?
Dann kann die Hochschule natürlich auch Vorbildcharakter haben, regional, aber auch darüber hinaus. Es gibt eine ganze Reihe von Studiengängen, in denen Nachhaltigkeit auch explizit eine Rolle spielt.
Gibt es denn Ansätze, Forschungsprozesse auch selbst nachhaltiger auszugestalten?
Sie sprechen ganz zu Recht an, dass auch Forschung Ressourcen verbraucht in vielfältiger Art und Weise, sei es nur die Räumlichkeiten, die man nutzt.
Und damit willkommen zurück zu BFN On Air, dem Nachhaltigkeitspodcast der JLU, bei dem wir in jeder Ausgabe spannende Inhalte rund um das Thema der Nachhaltigkeit mit unseren GästInnen besprechen werden. Eure ModeratorInnen sind Nahuel Fürst und Charlotte Kleid vom Büro für Nachhaltigkeit. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid.
Ja, hallo auch nochmal von mir. Und wie ihr in dem kleinen Einspieler jetzt noch einmal kurz zusammengefasst anhören konntet, ging es in der letzten Folge über die generelle Rolle und die Aufgaben des CSO an der JLU. Außerdem wurden in diesem Zuge die wissenschaftliche Ausbildung und weitergehend noch die Forschung bezüglich der Nachhaltigkeitsthematik angesprochen. Heute wollen wir im zweiten Teil des Interviews noch ein wenig über den Transfer, die betriebliche Herausforderung und auch über das individuelle Verhalten sprechen. In diesem Sinne herzlich willkommen zurück, Herr Winker.
Ja, vielen Dank, dass ich heute nochmal bei Ihnen sein darf.
Und noch eine kleine Anmerkung. Professor Winker ist der CSO, also der Nachhaltigkeitsbeauftragte der JLU und steht uns ein weiteres Mal Rede und Antwort.
Genau, wie Nahuel ja gerade schon erwähnt hat, wollen wir in diesem Teil mit dem gesellschaftlichen Transfer weitermachen. Herr Winker, wie würden Sie denn die Rolle der JLU für eine nachhaltigere Gesellschaft oder auch für ein nachhaltigeres Wirtschaften beschreiben? Was ist der Beitrag bzw. was könnte der Beitrag einer Universität in dem Bereich sein?
Letztlich, wie ich letztes Mal schon angesprochen hatte, ist es natürlich zunächst die Multiplikatorenwirkung über unsere Absolventinnen und Absolventen, die aus der Ausbildung eben entsprechende Kenntnisse mitnehmen, in die Gesellschaft hineintragen und dort zur Wirkung bringen. Aber natürlich können wir als Universität selbst auch im Transferbereich eigene Aktivitäten entfalten, öffentlichkeitswirksame Maßnahmen durchführen, Veranstaltungen, Podcast-Reihen etc. zu der Thematik, die dazu auch einen Beitrag leisten könnten.
Sehen Sie denn im Bereich Transfer auch noch andere Akteure, die da Verantwortung tragen könnten?
Für den Bereich Nachhaltigkeit insgesamt tragen natürlich viele Akteurinnen die Verantwortung. Hier im lokalen Kontext ist es natürlich dann auch die Stadt Gießen, die eine Rolle spielt, oder andere größere Einrichtungen in der Stadt, die da einen Beitrag leisten können.
Gibt es denn da regelmäßigen Kontakt zwischen der Uni und diesen kommunalen oder gesellschaftlichen Akteuren?
Es gibt eine Vielzahl von Kontakten sowohl zur Stadt als auch zur Zivilgesellschaft im regionalen Bereich, aber auch darüber hinaus. Es gibt eine sehr enge Vernetzung mit anderen Hochschulen und Universitäten in Deutschland, die sich intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen und darüber hinaus teilweise auch international zu unseren Partneruniversitäten, die sich auch dem Thema Nachhaltigkeit widmen. Und der Austausch ist natürlich auch sehr spannend.
Könnten Sie exemplarisch einige Projekte nennen, die einen Austausch anregen bzw. Wünsche aufnehmen können, so in die Richtung Citizen Science?
Da ist vielleicht gerade aktuell das Projekt Green JLU ein gutes Beispiel. Das ist ein Projekt, in dem wir uns mit dem Beitrag der JLU auf ihren Flächen zum Thema Biodiversität befassen und in dessen Rahmen es eben auch eine Citizen Science Komponente gibt, mit deren Hilfe wir schneller erfassen können, was es dort eben im Bereich Fauna und Flora alles auf unseren Flächen gibt.
Ja, spannend. Das ist ja dann auch diese App, vielleicht kennen die einige ZuhörerInnen, die iNaturalist, wo man sich das runterladen kann und dann Pflanzen bestimmen kann. Gibt es denn noch weitere Projekte in dieser Richtung?
Es gibt weitere Projekte dieser Art und es gibt auch ganz andere Transferformate. Ich hatte im letzten Podcast schon mal den Fachbereich 01 erwähnt, die Rechtswissenschaften. Dort gibt es beispielsweise ein umweltrechtliches Praktikerseminar, das sich eben gezielt an Praktiker außerhalb der Hochschulen wendet, um sie eben mit neueren Entwicklungen vertraut zu machen. Und ich hatte vor ein paar Wochen das Vergnügen, in diesem Rahmen unsere Nachhaltigkeitsstrategie der JLU vorstellen zu dürfen.
Und wenn wir jetzt schon über solche Seminare oder den Austausch mit der Öffentlichkeit sprechen, dann drängt sich ja dann anschließend auch die Frage irgendwie auf zu unserer eigenen Nachhaltigkeit an der JLU. Deshalb wäre da jetzt meine Frage, wie können wir an der JLU unseren eigenen Energiesektor CO2-neutral gestalten?
Da sprechen Sie natürlich eine große Herausforderung an. Nicht ohne Grund betonen wir immer die große Rolle über die Multiplikatoren in unserer Ausbildung, weil das wirklich ein sehr großer Hebel ist. Aber natürlich haben wir in Gießen auch eine große Flächen, die wir bewirtschaften, und die erzeugen eben nun leider auch entsprechende negative Auswirkungen. Und wir haben dort zwei, drei Hebel eigentlich. Die erste ist natürlich, die in der Nutzung befindlichen Flächen möglichst energiesparsam zu nutzen. Denken Sie an den letzten Energiesparwinter. Wir sind dabei, Bauten zu ertüchtigen, sodass dadurch der Verbrauch sinkt. Und letztlich wird es aber auch darum gehen, die Flächen nicht immer weiter wachsen zu lassen, sondern eben auch zu versuchen, die vorhandenen Flächen effizienter auszulasten.
In dem Rahmen kommt uns als BFN oft auch die Frage entgegen, warum wir denn nicht vielleicht mehr PV, also Photovoltaikanlagen, auf den Dächern haben. Das spielt ja auch in dem Bereich eine Rolle. Können Sie da vielleicht mal erläutern, warum das nicht so einfach ist, wie vielleicht manche denken?
Ganz so kompliziert ist es vielleicht auch gar nicht. Wir haben das tatsächlich als ein zentrales Ziel in der Nachhaltigkeitsstrategie verankert, dass diese Flächen deutlich zunehmen. Die Schwierigkeiten, auf die Sie vielleicht anspielen, bestehen beispielsweise darin, dass manche Dächer von ihrer Statik her die zusätzliche Last von Photovoltaikanlagen nicht aufnehmen können. Wir haben Probleme an einigen Standorten, wo es große Dächer gibt, aber wenig Verbrauch, dass dann Strom ins öffentliche Netz eingespeist werden müsste, was rechtlich problematisch ist für die Hochschule. Aber wir haben viele Standorte, die sich dafür eignen, für die es auch schon die Planungen gibt und die in den nächsten Jahren auch sukzessive mit Photovoltaik bestückt werden. Allerdings muss der Hinweis leider auch ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Auch die volle Ausstattung dieser Flächen mit PV-Anlagen wird eben nur einen sehr kleinen Anteil zu unserem gesamten Energieverbrauch leisten können.
Wie weit spielen die gesammelten Erfahrungen daher aus dem Energiesparwinter irgendwie eine Rolle derzeit?
Ich denke, das ist natürlich schon ein Ansporn, dass wir gesehen haben, es ist durchaus möglich, einen nicht unerheblichen Anteil des Energieverbrauchs zu reduzieren, also zu vermeiden. Und wir werden uns nochmal genau anschauen, welche Maßnahmen dort wie stark gewirkt haben und was sich davon eben auch im Normalbetrieb übernehmen lässt. Eine Maßnahme, die ich ja eben schon angesprochen hatte, war eben auch die, dass man versucht, in den Randzeiten beispielsweise nur nicht alle Räume zur Verfügung zu stellen, sondern nur die besonders energieeffizienten, und generell perspektivisch eben sich auf die Flächen zu konzentrieren, die einen niedrigeren Ressourcenimpact haben. Und die dann eben, das hören vielleicht jetzt nicht alle Hörerinnen gerne, die dann eben auch in ihrer vollen zeitlichen Dimension auszulasten. Also Montag 8 Uhr bis Freitag 18 Uhr die Räume zu bespielen, weil leere Räume heizen erzeugt eben auch Emissionen und bringt aber eigentlich wenig Ertrag.
Ja, dann haben wir jetzt über die Energieversorgung und Flächennutzung gesprochen. Vielleicht ist aber auch einigen ZuhörerInnen gar nicht klar, dass in diesen Bereich auch die betriebliche Mobilität fällt. Herr Winker, der Bereich Mobilität ist bezüglich der CO2-Bilanz der zweitgrößte Verursacher für Emissionen an der JLU. Welche Möglichkeiten gibt es denn hier in diesem Bereich noch was zu verbessern?
Ja, das ist in der Tat ein ganz relevanter Bereich auch nach den Flächen eben. Vielleicht ist es wichtig, erstmal zu differenzieren. Einmal die betriebliche Mobilität, also Mobilität, die im Betrieb tatsächlich stattfindet. Dazu gehören beispielsweise Dienstreisen inklusive der Flugreisen, die dort einen besonders hohen Anteil ausmachen. Und das andere Thema ist dann das Pendelverhalten von und zur Universität, das eben nicht zur betrieblichen Mobilität im engeren Sinne gehört. Bei den Dienstreisen haben wir einmal das, was vor Ort stattfindet. Ich denke, Sie fokussieren jetzt im Moment darauf, also wie komme ich von einem Standort in Gießen zum anderen. Da bieten wir ja schon seit einiger Zeit Dienstfahrräder an, inzwischen auch elektrische Dienstfahrräder. Es gibt die Möglichkeiten, Lastenräder auszuleihen und natürlich auch das Radvermietungssystem, das angeboten wird. Ich weiß nicht, ob Sie alle schon Erfahrung haben mit diesen Fahrzeugen.
Also tatsächlich hatten wir ja im Rahmen des BFN auch eine Blogging-Tour schon gemacht, in dem Müll gesammelt wird und dabei auch gejoggt wird, also eine sportliche Aktivität dabei. Und ich habe da in dem Sinne dann das Lastenrad mit E-Antrieb von der JLU gefahren. Muss auch ehrlich sagen, die Hemmschwelle ist danach jetzt gesunken, also auf jeden Fall würde ich das wieder fahren. Fand ich eigentlich eine ganz tolle Erfahrung. Aber die ersten paar Runden über den Hof bei der JLU, das war doch eher, beängstigend.
Ja, das Ausleihen von Fahrrädern generell, beziehungsweise das Umsteigen auf nachhaltige Fortbewegungsmöglichkeiten, Das leitet ja jetzt eigentlich schon ganz schön über auf den Themenkomplex rund um das eigene Verhalten. Herr Winker, was kann denn oder der oder die Einzelne tun, um die JLU nachhaltiger zu machen? Beziehungsweise hatten wir auch schon das Pendlerverhalten angesprochen. Könnten Sie dazu noch kurz was sagen?
Gut, letztlich ist das individuelle Verhalten natürlich eine zentrale, spielt eine zentrale Rolle bei allen Aspekten, beispielsweise im Energiesparen, eben die Frage, wird das Licht ausgestaltet, wird die Heizung auf die Temperatur angestellt, die notwendig ist, und natürlich auch bei der Verkehrsmittelwahl, sowohl im dienstlichen Bereich, also kann ich für bestimmte Strecken eben statt dem Flugzeug auch mal den Zug benutzen, beziehungsweise, was ja eine Zielsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie ist, das auch ein Stück weit stärker zentral zu steuern. Und beim individuellen Verkehrsmittelwahl jetzt außerhalb der JLU, mit welchem Verkehrsmittel komme ich eben zur JLU? Nutze ich das kostenlose Studi- oder Hessen-Ticket und fahre mit dem ÖPNV, oder muss es eben die Anfahrt mit dem privaten PKW unbedingt sein?
Mit den Mitgliedern genau darüber zu kommunizieren. Wie würden Sie denn die Nachhaltigkeitskommunikation an der JLU generell aktuell bewerten?
Das ist natürlich ein relativ neues Gebiet, weil wir uns ja mit der Nachhaltigkeit jetzt noch nicht so lange so intensiv befassen. Aber es wurde schon deutlich aus vielen Gesprächen auch mit Mitgliedern der JLU, dass wir dort noch Ausbaubedarf haben. Und deswegen bespielen wir jetzt ja auch eine Vielzahl von Kanälen, ob das der Instagram-Account des BFN ist, die Nachhaltigkeitsstrategie im Netz oder auch gedruckt, Veranstaltungen wie die Hubs zu verschiedenen Themen oder jetzt eben auch diesen neuen Podcast.
Ja,
und ich denke, da wird man
in
den nächsten
auch
Jahren
schon
auch
langsam
noch mehr
das Ende von unserem zweiten Interview
müssen.
Ankündigen. Und deshalb würden wir gerne noch ein, zwei Fragen stellen, die nochmal auch Ihre eigenen Erfahrungen natürlich mit einschließen. Deshalb will ich kurz mal rekapitulieren. Wir haben über notwendige gesamtheitliche Konzepte gesprochen, über den Energiesparwinter oder eben auch eben gerade über die notwendige Kommunikation. Wie denken Sie über Ihre gesammelten Erfahrungen? Wie weit können Sie diese Ihnen auch im Hinblick auf die kommenden Herausforderungen hilfreich sein?
Also zunächst mal haben wir ja eine sehr positive Erfahrung gemacht, dass wir in der Lage waren, sehr schnell in ungefähr anderthalb Jahren eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie unter Einbindung aller relevanten Akteursgruppen, also Studierende, Mitarbeitende, Professorinnen etc. Zu Papier zu bringen, zu verabschieden in allen Gremien. Das also zeigt mir, dass an der JLU eine große Bereitschaft vorhanden ist, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und auch zu Ergebnissen zu kommen. Nächster Schritt wird jetzt sein, auch diese Ziele, die wir uns ausgewählt haben, dann auch messbar zu machen, dann auch, dass wir damit auch darüber auch kontinuierlich Bericht erstatten können. Aber die JLU tatsächlich zu einer nachhaltigen Hochschule umzutransformieren, wird noch eine große Herausforderung in den nächsten Jahren sein.
Wie haben Sie
und
persönlich
die Herausforderungen
diese
werden
zwei Jahre als Nachhaltigkeit
nicht unbedingt kleiner werden, würde ich sagen. Ich fand die Auseinandersetzung mit einer Nachhaltigkeitsstrategie für eine Einrichtung wie die JLU sehr spannend. Ich habe das sehr positiv empfunden, dass wir es eben gemeinsam auch erreicht haben, aber dabei auch kennengelernt, welche großen Herausforderungen wir noch haben. Sie haben schon das Thema Kommunikation ja vorher angesprochen, also tatsächlich überhaupt auch die Universität insgesamt immer wieder zu informieren, wo stehen wir, was sind die nächsten Aufgaben, was sind die Herausforderungen, wie wollen wir die Ziele, die ja verabschiedet sind, auch umsetzen. Also insofern sehe ich auch große Herausforderungen.
Haben Sie denn immer noch Spaß
aber,
an dieser Arbeit?
Ja,
und
das ist
sind Sie mit dem
eben die Aufgabe, die vor uns
zufrieden?
Steht. Also Spaß an der Arbeit habe ich immer in all meinen Tätigkeitsfeldern. Das ist ja, wie Sie wissen, ein Nebenamt. Hat mich niemand dazu gezwungen, das zu übernehmen. Ich wurde gefragt, habe ich bereit erklärt. Und ich finde es nach wie vor eine sehr schöne Ergänzung, auch wenn es viel Arbeit ist, die zusätzlich kommt. Und zufrieden sein kann man mit der Umsetzung einer Nachhaltigkeitsstrategie eigentlich nie, bis es wirklich zu 100% umgesetzt ist. Und das ist unsere Herausforderung. Ich würde mich auch nochmal heute, auch bei unserem zweiten Termin, nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die professionelle Vorbereitung auch. Mir hat es auch Spaß gemacht, das Gespräch mit Ihnen zu führen. Und ich wünsche Ihnen und dem ganzen Team am BFN natürlich viel Erfolg.
Dann danke ich auch nochmal. Charlie, willst du was ergänzen?
Ja, ich kann auch nur sagen, ich freue mich auf die nächste Folge und möchte auch hier nochmal auf die Shownotes verweisen, in denen alle Kontaktinformationen und auch noch weiteres zu finden sind. Und nochmal danke an Herrn Winker auch von mir und bis bald.
Ich würde aber gerne auch noch wieder mal einen Danke an das Zentrum für Materialforschung senden und danke fürs Zuhören und macht es gut. Tschüss.